Ich will damit nur sagen, mediale Aufmerksamkeit, und die ist nie so groß gewesen wie für Covid weltweit, sowas gab es noch nie, beeinflusst natürlich die Erwartungshaltung von Menschen.
Ja.
Und dadurch auch die Generierung von Symptomen. Nicht bewusst, nicht eingebildet, aber es gibt eben Menschen, die sind empfänglicher, die sind ängstlicher. Andere, die kommen erst zum Arzt, wenn sie den Kopf unterm Arm tragen. Und das ist natürlich so. Und wenn wir ein positives Narrativ mal anfangen würden zu erzählen, was wir nie gemacht haben, auch aus politischen Gründen aus meiner Sicht, gerade aus dem Bundesgesundheitsministerium, weil man eigene Interessen und Karrieren verfolgt hat, dann hätten wir heute ein ganz anderes Bild.
Herzlich willkommen, Professor Dr. Christoph Kleinschnitz. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch haben.
Ja, hallo, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind seit 2007 Facharzt für Neurologie und seit 2016 Direktor der Klinik für Neurologie an der Universitätsmedizin Essen. Mhm. Auf dem Wissenschaftsserver PubMed finden sich über 500 Publikationen, an denen Sie mitgewirkt haben. Ihre Arbeit wurde mehrfach ausgezeichnet. In unserem Gespräch soll es um das Thema Long-Covid gehen, obwohl wir schon besprochen haben, dass Sie noch ganz andere Themengebiete erforschen. Aber das Thema Long-Covid ist in der Presse, es gehört irgendwie auch zur Pandemiepolitik, deswegen wollen wir uns darauf fokussieren. Und jetzt würde ich gerne beginnen erstmal, weil, also die Verlautbarung ist oft eher Long-Covid, ist eine Organerkrankung, Sie sind Neurologe. Mhm. Daher meine Frage, wie kommt es, dass Sie sich mit Long-Covid beschäftigen?
Ja, man könnte ja sich vorstellen, warum macht jemand eigentlich Forschung, Nervensystem, wenn es eine Erkrankung primär der Lunge auch ist, natürlich, genau. Mhm. Das ist eine berechtigte Frage. Vielleicht kurz zum Hintergrund, wir hatten am Uniklinikum Essen nach der Charité die zweitmeisten akut Covid-Patientinnen und Patienten zu Beginn der Pandemie und 2021 behandelt, im 4-5-stelligen Bereich. Mhm. Und was wir dann doch relativ schnell festgestellt haben im Laufe des 20er Jahres war, dass es doch Patientinnen und Patienten gibt, die anhaltende Symptome haben. Da gab es mal die Symptome aus dem Bereich der Lunge, Herzen. Da waren wir natürlich raus. Das haben dann unsere Kolleginnen und Kollegen der Inneren Medizin behandelt. Aber wir haben auch gesehen, dass doch nicht wenige Menschen über im weitesten Sinne neuropsychiatrische Symptome klagen. Also Gedächtnisstörungen, diese bleierne Müdigkeit, diese Fatigue, diese Schwäche, die Schmerzen. Und das sind alle Symptome, die jetzt uns wieder sozusagen auf den Plan gerufen haben, die Neurologen. Und wir uns war klar, wir müssen einigen von diesen Menschen Nachsorge anbieten. Und so sind wir dazugekommen. Und mittlerweile ist ja auch klar, dass Long-Covid natürlich auch Lunge und Herz betreffen kann, aber sich vor allem im neuropsychologischen, neuropsychiatrischen Bereich abspielt und daher die Neurologie.
Mhm. Und ist wiederum das, was Sie beschreiben, haben Sie das auch bei anderen Atemwegserkrankungen oder Infektionserkrankungen schon mal erlebt? Oder ist das Corona-spezifisch neu?
Also in dieser Fülle und in der Häufigkeit, wo es dann aufgetreten ist, jetzt mal ganz neutral gesagt, war das natürlich außergewöhnlich und neu. Was wir als Neurologen schon immer kennen, jahrelang kennen, jahrzehntelang kennen, sind Zustände, sage ich mal, nach Infekten, nach Viruserkrankungen. Mhm. Auch nach anderen Atemwegsinfekten. Wir kannten es nach der FSME, das ist eine Erkrankung, die von Zecken übertragen wird, Frühsommer Meningoenzephalitis, dass es lang anhaltende, Monate anhaltende Zustände gibt von Schwäche, von Schwindelgefühlen, von Kraftlosigkeit, von Antriebslosigkeit. Man hat es früher Neurasthenie genannt. Wir kannten es nach EBV, Epstein-Barr-Virus-Infektion. Das ist überhaupt nicht neu.
Mhm.
Und ich glaube, alle Parteien, sage ich mal, die sich irgendwie gegenüberstehen, sagen einstimmig, natürlich ist es nicht SARS-CoV-2-spezifisch. Es ist aber in dieser Häufigkeit ungewöhnlich gewesen. Das war natürlich auch der Pandemie geschuldet und den Infektionen, die es natürlich plötzlich in einem sehr kurzen Zeitraum weltweit gab.
Jetzt habe ich in der Recherche zu dieser Angelegenheit, es gibt eine Leitlinie zu Long-Covid, eine S1-Leitlinie. Und ich würde Sie gerne mal fragen, wie ist jetzt die Falldefinition für Long-Covid? Also wie wird es diagnostiziert und ist es spezifisch, weil ich zum Beispiel auch nachlesen kann in der Leitlinie, die Diagnose von PCS, also das ist glaube ich Post-Covid-Syndrom, kann bislang weder durch einzelne Labor- oder technische Untersuchungen noch durch ein Panel an Laborwerten diagnostiziert bzw. objektiviert werden. Ja. Wie läuft also die Diagnose ab?
Ja, korrekt. Also genau diese Diagnosedefinition ist eines der großen Probleme dieses Feldes, das muss man sagen, weil sie so breit und damit so unscharf ist, dass man alles und nichts darunter packen kann. Ganz allgemein gesprochen ist es erstmal eine zeitliche Definition. Man sagt Long-Covid, wenn die Symptome länger als 4 Wochen nach der Akutinfektion bestehen. Man sagt Post-Covid, wenn es länger als 12 Wochen sind. Ehrlicherweise werden heutzutage beide Begriffe synonym verwendet. In den Laienmedien und bei den Laien ist eher Long-Covid im Gehirn verankert. Post-Covid wird man so ein bisschen mehr in der akademischen und klinischen Medizin verwendet. Die Definition ist denkbar unscharf und schlecht, weil letztlich jeder Zustand, der nicht weggeht, ich sag mal nach 12 Wochen, nach einer akuten Covid-Infektion, darunter subsumiert werden kann. Und so breit und bunt sind auch die Symptome, die die Patientinnen und Patienten präsentieren. Und da wundert es in der Tat nicht, dass man bis heute natürlich eben nicht mit einem Biomarker, mit einer Diagnostik, ich sag mal ein Bild vom Gehirn, vom Rückenmark, mit Blutuntersuchungen, diese Erkrankung, ja, dingfest machen kann, nachweisen.
Mhm. Und es ist ja oft auch die Rede von Fatigue.
Ja.
Im Zusammenhang mit Long-Covid.
Ja.
Und wenn wir jetzt vielleicht von dieser Long-Covid-Diagnose absehen oder weggehen, gibt es denn sozusagen einen realen Anstieg von Fatigue-Diagnosen oder Fatigue-Erkrankungen in diesen Pandemiezeiten? Also nimmt es zu in unserer Bevölkerung?
Also wenn man jetzt sagt, Fatigue ist ein ganz häufiges Symptom, eines der häufigsten von Long-Covid, dann kann man natürlich auch sagen, die sozusagen Fatigue nimmt zu, weil Long-Covid sozusagen auf den Plan gerufen wurde. Aber die Fatigue in der Medizin und in der Neurologie im Speziellen ist auch überhaupt nichts Neues.
Mhm.
Also und auch gar nicht SARS-CoV-2 Covid-spezifisch. Fatigue kennen wir in der Neurologie seit langem. Klassisches Beispiel, Multiple Sklerose-Patienten. Forschen wir seit 10, 20 Jahren darauf. Die haben auch diese bleierne Erschöpfung, diese schwere Müdigkeit, Erschöpfungszustände. Die lassen sich organisch erklären, weil es gibt Entzündungsherde im Gehirn, die dann natürlich auch für Antrieb, für Wachheit, für Nichtmüdigkeit, wenn man so möchte, verantwortlich sind. Wir kennen es bei Tumorpatientinnen und Patienten. Viele Tumorpatienten haben eine Entzündungsreaktion im Körper, das Immunsystem ist hochgefahren, dadurch entsteht Fatigue. In fast jedem Bereich der Medizin kennen wir das mittlerweile und ist es nicht spezifisch für Post-Covid.
Mhm. Und jetzt gibt's ja eine große Initiative Long-Covid, die auch vom Bundesgesundheitsminister mindestens mal gestartet wurde, 150 Millionen Euro fließen da. Geht es darum, um die Erforschung, also um die Diagnose zu verbessern? Oder was soll da eigentlich jetzt geschehen?
Also meines Wissens sind diese Forschungsgelder für verschiedene Vorhaben vergeben worden. Ein Teil ist sicherlich bessere Diagnostik und Therapie. Es geht aber auch um Versorgungsstruktur, also eine Strukturverbesserung im Sinne von Zusammenarbeit von Hausärzten und Kliniken, Ansprechpartnerzentren vielleicht, besonders ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten. Also auch hier mehrere Facetten, um die Versorgung zu verbessern. Aber sicherlich gehört die verbesserte Diagnosestellung und ich sag mal Biomarkerforschung auch zu diesen Unterstützungen oder ist Teil der Unterstützung durch Drittmittelgeber, beispielsweise Bundesgesundheitsministerium.
Mhm. Und also für mich würde sich jetzt daraus ergeben, wenn die Diagnose schwierig ist oder unspezifisch, wie macht man dann Fortschritte oder überhaupt Entwicklungen hin zu einer Therapie?
Ja.
Wie haben Sie das erlebt? Sie forschen ja da rein.
Das ist genau die große Hürde, vor der die Kolleginnen und Kollegen stehen, die, ich sag mal, sehr die organische Hypothese von Long-Covid propagieren. Im Prinzip, wenn man jetzt mal auf die Ursachen guckt, stehen sich ja zwei Parteien gegenüber. Die eine Partei sagt, es ist eindeutig eine organisch bedingte Erkrankung, die dadurch entsteht, dass das Immunsystem dauerhaft dysreguliert ist, Immunzellen sind aktiviert, es werden Entzündungsbotenstoffe dauerhaft ausgeschüttet, weil beispielsweise Virusbestandteile im Körper noch vorhanden sind, gegen die das Immunsystem dauerhaft sich richtet.
Die Spike-Proteine, sind die weiterhin im
Zum
Körper?
Zum Beispiel oder andere Viruspartikel, die dann eine chronische Autoimmunreaktion hervorrufen. Andere sagen, es bilden sich in den kleinsten Gefäßen Thrombosen, Tromben, verstopfen sozusagen das Kapillarbett. Dadurch werden bestimmte Organe, zum Beispiel das Gehirn, schlechter mit Sauerstoff versorgt und man hat diese Müdigkeit, diese Gedächtnisstörungen. Und eine neuere Hypothese sagt jetzt, nein, es sind die Mitochondrien, also bestimmte Zellorganellen, die für die Energiegewinnung im Körper zuständig sind, die Kraftwerke der Zellen, wie man immer so schön sagt, vor allem in der Muskulatur, da hätte man Auffälligkeiten gefunden. Das ist die eine Schule.
Mhm.
Die andere Schule, das sozusagen ist unsere Hypothese, sagt, es ist primär keine organische Erkrankung, denn unsere Studien haben gezeigt, die sind ja auch publiziert und auch die von vielen anderen Arbeitsgruppen mittlerweile, wenn man die Patientinnen und Patienten untersucht, und auch wir haben vierstellige Leute, also Patientenzahlen in unserer Post-Covid-Ambulanz gesehen, findet man mit den diagnostischen Standards, die man heutzutage hat, keine Auffälligkeiten. Also dazu gehören umfangreiche kernspintomografische Untersuchungen, elektrische Messungen, Untersuchungen der Muskulatur, der Nerven, des Nervenwassers. Wir finden keine Veränderung, weder im Immunsystem, noch Entzündungen, noch in Hormonspiegeln. Und viele andere tun das eben auch nicht. Und daher ist unsere Hypothese, dass es sich um eine primär psychosomatische, manchmal funktionell bedingte Erkrankung handelt, die, das will ich unbedingt hier gleich vorne wegschicken, genauso ernst zu nehmen sind wie organische Erkrankungen. Denn psychosomatische Erkrankungen kennen wir auch schon lange. Die Leute haben einen hohen Leidensdruck, sie empfinden diese Symptome. Nur die Behandlung ist eben eine ganz andere, primär psychotherapeutisch und nicht Tablette.
Und wir haben im Vorgespräch schon besprochen, dass das, was Sie jetzt sagen, also psychosomatisch, oft das Wording eingebildet, sozusagen propagiert wird, als würden Sie sagen, die Leute bilden sich was ein. Ja. Das meinen Sie aber explizit nicht, weil das Leid der Patienten, das sie erleben, ist ja echt.
Richtig? Das Leid ist echt, die Symptome werden wahrgenommen, der Leidensdruck ist da. Mhm. Aber wir, sage ich jetzt meine Arbeitsgruppe, aber natürlich vor allem auch ich persönlich, wurde in vielen Berichten von seriösen, eigentlich seriösen Zeitungen, Tageszeitungen oder Journalen, ich will schon sagen, bewusst missverstanden, weil eigentlich jeder Bericht am Ende das Wording hatte, das sei eine eingebildete Erkrankung, was wir den Leuten vorwerfen. Wir würden sie psychologisieren, in die Psycho-Ecke stellen. Und darüber habe ich mich und tue es heute noch geärgert, weil es nicht seriös ist. Es ist medizinisch nicht seriös, journalistisch nicht seriös. Sie werden von mir kein Zitat finden, wo ich sage, die Leute bilden sich die Erkrankung ein. Das stimmt alles nicht. Und erstaunlicherweise hat man in den letzten Jahren ja zu Recht versucht, die Psychiatrie zu enttabuisieren. Mhm. Immer wieder haben wir das gesagt. Wir sowieso, die Psychiater sowieso, aber auch die Medien. Ne? Wir haben uns alle an prominente Fälle leider erinnert, die sich beispielsweise aufgrund einer Depression suizidiert haben. Sportler, Fußballer. Und dann war immer der große Aufschrei da, wir nehmen die Psychiatrie nicht ernst, wir nehmen diese Erkrankung nicht ernst, wir haben keine Versorgungsstrukturen. Und wenn dann praktisch eine Krankheit wie Post-Covid auf den Plan tritt, die eigentlich lehrbuchartig eine psychosomatisch-funktionelle Erkrankung ist, dann wird genau wieder diese Klaviatur gespielt. Halte ich nicht für seriös, halte ich für falsch. Und den Vorwurf muss man, glaube ich, ausdiskutieren. Aber ich verstehe nicht, warum viele Journalistinnen und Journalisten das so gemacht haben.
Deswegen wollte ich auch fragen, Sie haben jetzt von den beiden Schulen gesprochen, der organische Ansatz und der psychosomatische Ansatz. Diese beiden Schulen, sind die in einem wissenschaftlich sozusagen zielführenden Austausch miteinander?
Ja und nein. Also man könnte eigentlich sagen, die Diskussion könnte man schnell beenden, denn man integriert beides. Auch das sagen wir, das ist das sogenannte biopsychosoziale Modell bei jeder Erkrankung. Ich sag mal, man ist krank, egal ob jetzt vom Organ her oder vielleicht von der Psyche her. Und in jeder Krankheit spielen Körper und Geist mit rein. Das ist eine uralte Schule, das ist ein uraltes Menschenverständnis, wenn man so möchte, und auch Krankheitsverständnis. Jede organische Erkrankung macht was mit der Psyche und jede psychische Erkrankung kann was mit Organen machen. Auch depressive Patientinnen und Patienten, man kann Organveränderungen ja auch messen, auch im Gehirn fehlen bestimmte Botenstoffe. Letztlich kommt jedes Symptom, jede Empfindung, jede Körperempfindung kommt natürlich aus dem Gehirn, sonst hätten wir die Empfindung nicht. Ja. Mhm. Also es ist bisweilen natürlich auch eine Diskussion, die wenig integrativ geführt wird, manchmal auch scharf, auch von unserer Seite zugegeben. Aber man könnte die Dinge natürlich besser vereinen, weil wir das in der Medizin schon seit langem wissen, ne? Dass Körper und Geist untrennbar miteinander verbunden sind.
Mhm. Also es muss kein Entweder-Oder sein eigentlich.
Nein,
ne?
Nein, definitiv nein. Mhm.
Ich zitiere mal so ein bisschen aus der Leitlinie, weil das fand ich interessant. Da steht, gesicherte medikamentöse therapeutische Interventionen bei PCS sind bisher nicht bekannt. Jetzt habe ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ein, zwei Jahre her, gab es eine, sag ich mal, bekannte Doku von Herrn Hirschhausen. Da ging es um Long-Covid, da kam auch ein Mädchen drin vor. Und da hat er sich dann vor laufender Kamera eigentlich einer Blutwäsche unterzogen. Ja. Ich habe dazu auch recherchiert und fand selber keine Belege für die Wirksamkeit. Wie ist da der Kenntnisstand, weil das Thema Blutwäsche immer wieder aufkommt auch, wie ist der Kenntnisstand der Wirksamkeit dieser Therapie?
Ja, also die Reportage kenne ich gut, denn ich war Bestandteil dieser Reportage und wurde am Ende dazu interviewt, gerade um was die Blutwäsche anbetrifft. Mhm. Und ich hatte damals schon gesagt, dass der Effekt der Blutwäsche, wenn er denn da ist, er ist bei vielen Patientinnen und Patienten nicht da. Wir haben viele Leute bei uns behandelt, die hatten eine Blutwäsche auswärts und wurden nicht besser. Und bei denen, die es da, wo es besser wurde, vertrete ich bis heute die Meinung, dass vor allem ein Placebo-Effekt dahinter steckt. Der ist groß bei der Blutwäsche, das wissen wir aus anderen Erkrankungen. Also die Erwartungshaltung sozusagen, die man hat, natürlich verzweifelte Patientinnen und Patienten, vorher hat nichts gewirkt, schwere Symptome und das ist mein Strohhalm und dann spürt man eine Wirkung. Wenn es wirkt, dann geht es häufig auch relativ schnell nach einigen Wochen wieder weg. Also das hatte ich in der Reportage sehr deutlich vertreten. Entsprechend war natürlich dann das Feedback, weil diese Reportage war natürlich, hat ja mehrere dazu gemacht, sehr gebiased in diese Richtung. Die Ärztinnen und Ärzte, gerade die Unikliniken, ja, nehmen diese Erkrankung nicht ernst und wie kann man nur als Professor. Genau. Also das war sicherlich, es war eine Reportage mit einer klaren Zielsetzung und keine wissenschaftlich ausgewogene Darstellung. Ich habe das auch öffentlich kritisiert. Wenn sich ein gesunder Mensch eine Blutwäsche machen lässt, dann ist das eigentlich eine Körperverletzung. Denn eine Blutwäsche ist ein invasiver Eingriff. Sie kriegen zwei große Kanülen in ihre Gefäße gelegt. Das Blut wird an der einen Seite rausgenommen, gewaschen, jetzt mal sehr einfach gesagt, und wieder reingegeben. Dieses Verfahren kann Komplikationen haben. Es kann zu anaphylaktischen Reaktionen kommen. Es kann zu Herz-Kreislauf-Regulationsstörungen kommen. Es kann zu Infektionen kommen. Sowas macht man nicht einfach so. Man macht sich auch nicht plötzlich eine Dialyse einfach mal so zum Spaß, also Niere. Ja. Mhm. Und das war Populismus. Ne? Das hatte auch mit Journalismus nichts zu tun. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, nein, es gibt keinen Beleg für die Wirksamkeit der Blutwäsche bis heute. Es wurden bisher nur kleine Fallserien publiziert, teilweise sogar ohne eben Kontrollgruppe. Man muss eine Scheinblutwäschegruppe machen, damit man den Placebo-Effekt rausrechnen kann. Und diese Studien in kleinen Patientenkollektiven waren negativ gewesen. Es gab eben keinen Effekt auf Fatigue, auf Gedächtnisstörungen und so weiter. Daher gibt es zum Beispiel auch eine Analyse von der Cochrane Society, die sagt, nicht empfohlen, auch übrigens nicht, um diese angeblich vorhandenen kleinen Blutgerinnsel rauszuwaschen. Wird von abgeraten. Was man sagen muss, es laufen weitere Studien, gerade hier in Berlin an der Charité, die größer aufgesetzt sind, wo man auch versucht, meines Wissens, den Placebo-Effekt auszuschalten, indem man eine Scheinblutwäschengruppe sozusagen mitlaufen lässt. Und die müssten jetzt langsam mal kommen. Es hieß immer wieder, sie kommen in 24, 25, jetzt heißt es 25. Darauf sind natürlich alle gespannt. Mein Tipp ist, aber wie gesagt, ich kann auch nicht in die Zukunft schauen, dass diese Studien keinen Effekt zeigen werden, zumindest keinen lang anhaltenden Effekt. Und vor dem Hintergrund, dass die Blutwäsche sehr teuer ist und invasiv, halte ich das für kein gangbares Verfahren.
Und ich hatte es auch so erlebt, dass sehr viele Menschen, jeweils das Potenzial besteht, dass sehr viele Menschen Hoffnung entwickeln für diese Behandlung und dann dahin gehen und sozusagen, es ist dann der letzte Strohhalm, den sie haben.
Ja, der letzte Strohhalm, und meine Kritik richtet sich nie gegen die Betroffenen oder gegen die Patienten. Mhm. Die Kritik bei solchen Sachen hat sich gegen Kolleginnen und Kollegen gerichtet, Wissenschaftler oder Ärzte, die diese Verfahren unkritisch anbieten, unter dem Deckmantel eines individuellen Heilversuchs und sagen, ja, aber das ist der letzte Strohhalm. Natürlich wird es nicht übernommen von den Krankenkassen, weil es eben nicht zugelassen und nicht nachweisbar wirksam ist. Das ist auch richtig, dass es nicht übernommen wird zum jetzigen Zeitpunkt, weil natürlich jede Versicherung auch eine Solidargemeinschaft ist. Das heißt, alle müssen dafür bezahlen und da können nur Verfahren übernommen werden, wo wir auch sicher sind, die sind sicher und wirksam. Mhm. Und man muss dafür viel Geld bezahlen. Ja, 10.000, 12.000 Euro, je nachdem, wie viele Blutwäschen sie machen. Und ich glaube schon, dass es für einige Kolleginnen und Kollegen auch ein sehr einträgliches finanzielles Geschäft war. Wir selber hatten eine Hochdurchsatzpraxis in der Nähe von Essen, in Mülheim an der Ruhr, wo auch immer wieder gesagt wurde, da kommen wissenschaftliche Daten dazu, das wird publiziert. Man habe diese Blutgerinnsel gesehen und da wurden auch in Reportagen, in verschiedenen Reportagen auch Hirschhausen, wurden Bilder gezeigt und so weiter. Bis heute ist nichts publiziert dazu, bis heute kennt man die Daten nicht. Die Praxis ist geschlossen. Und also ich halte das für unseriös, muss ich ganz klar sagen, habe das auch offen kritisiert. Ich wünschte mir da auch, dass die Ärztekammern sich klarer positionieren würden. Übrigens auch die Fachgesellschaften, auch meine eigene. Und ich bin jetzt auf die Daten gespannt, habe aber persönlich wenig Hoffnung. Nicht, dass ich es mir wünsche, dass Studien negativ sind, aber ich glaube, der Ansatz ist falsch und daher glaube ich nicht, dass die Studien viel zeigen werden.
Mm. Es gab im Zuge dessen, auch im Zuge dieser Doku, auch eine große Petition und Aufruf für ein Medikament, das hieß BC007. Ich hatte auch einen Kardiologen hier von nicht allzu langer Zeit, der auch sehr, sehr viel Hoffnung und dachte, ja, komm, und Off-Label und ist zwar noch nicht ganz geklärt. Wie ist denn der Stand mit diesem Medikament?
Also aus kardiologischer Sicht kann ich das sogar nachvollziehen. Das war nämlich ein Compound, ein Medikament, ein Molekül, was zunächst für Herzerkrankungen entwickelt wurde. Also viel vorher, würde ich sagen, bestimmte Formen der Herzinsuffizienz. Und die Rationale dahinter ist, man kann bei Long-Covid-Betroffenen bestimmte Antikörper im Blut nachweisen, von denen die Leute jetzt, die eben sagen, das ist eine immunologische Erkrankung, dass die dann sagen, diese Antikörper lösen große Teile der Symptome aus, ja, weil die dann wieder irgendwo binden und dann sozusagen Immunreaktionen hervorrufen und so weiter. Man muss aber faktisch dazu sagen, die Tests, mit denen diese Antikörper gemessen werden, sind nicht validiert. Sie werden von privaten Firmen, unter anderem aus Berlin, angeboten für teures Geld. Kostet so ein Panel mehrere hundert Euro, muss man auch selber bezahlen. Wir selber hatten die Firma auch angefragt. Zum Beispiel, wie häufig ist die Frequenz in Gesunden? Wie spezifisch ist das? Wie sind die Cut-off-Werte? Wir haben nie eine Antwort bekommen. Und von daher glaube ich, dass diese Antikörper unspezifisch sind. Es gibt immer wieder Immunreaktionen bei allen möglichen Erkrankungen und wahrscheinlich auch bei Gesunden. Und das war daran sollte dieses Molekül eben binden und diese Antikörper reduzieren, sage ich mal, im weitesten Sinne. Das tut es auch, aber es hat an den Symptomen nichts geändert, beziehungsweise die Studie wurde abgebrochen. Es gab eine Pressemitteilung der Firma Berlin Cures, und da stand dann nur drin, die Studie hat den Endpunkt nicht erreicht. Das war eigentlich das Einzige, was da stand. Und das Entwicklungsprogramm ist beendet. Die Firma ist dann, zumindest die deutsche Affiliate, auch offensichtlich in Konkurs gegangen. Und man hat seitdem nichts mehr gehört. Und das halte ich für ziemlich skandalös, weil natürlich diese Hoffnungen grob enttäuscht wurden. Mhm. Dieses Medikament wurde unheimlich gehypt und die Leute haben sich Hoffnung gemacht und am Ende kam nichts raus.
Und gibt es denn schon weitere neue Medikamente, die sozusagen hoffnungsvoll erscheinen und am Himmel erscheinen?
Ja, Medikamente ist noch viel zu früh, aber die nächste Story, ich hatte es erwähnt, sind ja Mitochondrien. Ja. Und da gibt es jetzt auch eine Firma, Mitoticure meines Wissens, die einen Ansatz, ein Molekül entwickelt haben wollen, die diese Mitochondrien-Fehlfunktion, die postuliert wird bei Post-Covid-Patientinnen und Patienten, sozusagen rückgängig gemacht werden kann. Dieses Molekül ist aber noch in einer viel früheren Phase, als es BC007 war. BC007 hat es ja immerhin eine klinische Phase 2-Studie geschafft, was ja schon mal ganz schön weit ist in der Entwicklungsstufe. Es gibt drei Phasen der klinischen Entwicklung. Mhm. Und die sind noch in der ersten Phase oder früher, wo noch die Toxizität, also die Giftigkeit oder Nichtgiftigkeit des Medikamentes, des Moleküls getestet wird. Man kann dazu noch gar nichts sagen. Aber auch da ist es jetzt schon wieder so, unter anderem, dass Bundesgesundheitsminister Lauterbach den Geschäftsführer oder Gründer dieser Firma zumindest virtuell empfangen hat, mit ihm gesprochen hat, ihm versprochen hat, dass er sich dafür einsetzt, dass Risikokapital für die Entwicklung beigebracht wird. Und in den entsprechenden einschlägigen Foren und im Internet sind die Hoffnungen wieder genauso groß wie bei BC007. Es gab, Uniklinik Erlangen war da federführend, Pressemeldungen aus Erlangen, Patienten wurden gezeigt, ich sag mal Lazarus-Effekt, bettlägerig seit Jahren, eine Infusion BC007 und sozusagen Bett genommen und nach Hause gelaufen. Mhm. Und das waren ein, zwei, drei Fälle. Darauf hat das alles gefußt sozusagen. Und der Ministerpräsident war da und alle. Und natürlich, wir haben Heilung gefunden, kann man auch die Presse sich angucken, Bild-Zeitung, alle natürlich, da haben wir jetzt den Durchbruch. Da können Sie sich vorstellen, wie groß die Erwartungen waren. Kam nichts bei rum. Und jetzt wieder das gleiche Spiel in meinen Augen, bei einem Molekül, was noch nicht mal so weit ist, lange nicht so weit wie BC007. Und ich finde das nicht seriös, dass man solche Hoffnungen schürt. Natürlich kann ich verstehen, dass die Leute gerne ein Medikament hätten, eine Infusion und alles ist wie vorher. Umso seriöser müssten Ärzte und Wissenschaftler vorgehen, ja, und eben, und auch Politiker im Übrigen, auf die Bremse treten und sagen, okay Leute, vielleicht, aber wir alle wissen, wie lange Medikamentenentwicklung dauert, eigentlich 10 Jahre und länger. Und wir können euch nicht Hoffnung machen, dass es überhaupt was wird und dass es in den nächsten 5 Jahren was wird.
Also in der Presse oder im Journalismus gibt es ja den Pressekodex, der explizit sagt, dass man über medizinische Themen sozusagen dezent zurückhaltend berichten soll, damit eben nicht Leute Hoffnung entwickeln, die unverhältnismäßig sind. Ja. Ist das nicht auch ein Gebot der Medizin?
Ja. Also man darf keine falschen Heilsversprechen machen in der Medizin, ist Standesrecht. Und auch in der Wissenschaft ist es zumindest ein ungeschriebenes Gesetz. Ich weiß nicht, ob Sie sich an die Vorgänge damals am Uniklinikum Heidelberg erinnern, vor einigen Jahren. Da wurde, ich glaube, ein Bluttest auf Brustkrebs gehypt, den man an der Uniklinik Heidelberg entwickelt habe. In einem Riesendesaster geendet, sodass der ganze Vorstand zurücktreten musste und auch das Dekanat, weil man es eben erst in der Bildzeitung vermeldet hat, bevor man es wirklich anscheinend publiziert hatte. Am Ende stellte es sich als falsch heraus und der Schaden für die Patienten, für die Angehörigen und der Image-Schaden für die Einrichtung waren enorm. Und das ist der Grund, warum man sich zurückhalten sollte, auch natürlich gerade bei solchen emotionalen Themen, bei jeder Krankheit, aber bei so einer Krankheit glaube ich noch viel mehr. Und es ist mir schlichtweg unverständlich, warum das gerade unser jetziges Bundesgesundheitsministerium nicht tut und auch viele Kolleginnen und Kollegen nicht tun. Vielleicht auch mit guter Absicht, die will ich gar nicht unterstellen oder gar nicht in Abrede stellen, weil man einfach vielleicht für ein Thema brennt. Trotzdem muss man seriös bleiben, weil man weiß, die Hypothek ist riesig. Und wenn die Leute enttäuscht werden, ist das Allerschlimmste sozusagen. Da verlieren die auch das Vertrauen und werden in noch schlimmere Ecken getrieben, also in Scharlatanerie, was wir alles nicht wollen können sozusagen.
Jetzt sagen Sie auch schon, das ist ein sehr emotionales Thema teilweise, da komme ich gleich mal drauf. Was auch umstritten scheint, ist eigentlich die Frage, wie viele Leute es betrifft. Ja. Also auf der Seite der Initiative steht auch, dass es unklar ist. Es gibt Angaben von 1% bis 6%.
Ja.
Und Sie sagen ja selber auch schon, dass die Diagnose so schwierig ist.
Ja.
Weshalb es ja für mich logisch erscheint, dass es völlig schwierig ist, überhaupt herauszufinden, wie viele Leute betrifft es. Aber was ist der Stand der Dinge Ihrer Meinung nach, wie viele Leute betrifft?
Also ganz wichtiges Thema, was Sie hier ansprechen. Was immer übersehen wird, wir können heute oder seit Omikron nicht mehr über das reden, was die Wildtyp Alpha- und Delta-Variante gemacht hat. Unterschied wie Tag und Nacht. Im Akutbereich wie auch bei Long-Covid oder Post-Covid. Warum? Seit Omikron, sage ich mal, sehen wir keine Patientinnen und Patienten mehr in der Klinik. Akut. Akut betroffen. Ausnahmefälle. Und allein das macht es schon schwierig, weil viele der Daten, die publiziert wurden, die waren aus diesen Anfangsjahren, sage ich mal, wo natürlich die Akutkrankheit schwerer verlaufen ist als seit Omikron, wo es im Wesentlichen ein grippaler Infekt ist, ein leichter Atem- oder mittelschwerer Atemwegsinfekt. Also, dann kommt diese Unschärfe der Definition hinzu. Und wenn man seriös antwortet, muss man, glaube ich, sagen, kein Mensch weiß es richtig. Das ist die eine Sache. Und dann gab es Zahlen, lange, also am Anfang hieß es 50%, 60%, ganz am Anfang. Hat man gesehen, naja, ist jetzt vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Dann hat sich lange Zeit die 10% gehalten, 10%. Jetzt sagen sogar die Leute, die, ich sag mal, dieses Feld propagieren oder die Organhypothese propagieren, sagen, naja, gut, 5%, 5-10%. Also man ist nach unten gegangen. Ich habe immer gesagt, okay, wir müssen jetzt mal gesunden Menschenverstand walten lassen. Natürlich ist es nicht repräsentativ, was ich als Christoph Kleinschnitz in meinem Umfeld erlebe. Aber ich leite auch eine Klinik mit 150 Mitarbeitern. Jetzt weiß ich natürlich nicht, warum die Leute vielleicht mal im Einzelfall krank sind. Aber auch ich habe einen Bekanntenkreis, wir alle haben einen Bekanntenkreis, 10%, da würde man mal jemanden haben, der Long-Covid hat. Ja. Bei 50% sowieso. Plus die Tatsache, dass angeblich mit jeder neuen Infektion das Risiko wieder um 5-6% steigen soll. Gibt Studien zu. Jeder hatte, also ich glaube, die ganze Welt hatte praktisch schon mal eine Covid-Erkrankung, wahrscheinlich die meisten zwei- oder dreimal mittlerweile, bemerkt oder unbemerkt. Allein dieses simple Rechenbeispiel würde dazu führen, dass Milliarden an Menschen auf der Welt Long-Covid hätten. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand zeigt einem, das kann nicht sein, weil es einfach nicht so ist, weil wir es nicht sehen. Und jetzt gab es Studien, die halte ich für realistisch, um ein paar Zahlen zu nennen, die waren unter anderem aus Schweden. Die kommen seit Omikron auf eine Punktprävalenz oder auf eine Prävalenz, sage ich mal, von 0,4-0,5%.
Pro infizierten, pro Corona-Erkrankten?
Also, genau.
Ja.
Und das habe ich von Anfang an für realistische Zahlen gehalten. Lassen Sie es 1-2% gewesen sein bei Alpha und Delta. Aber ich halte es mittlerweile, die Inzidenz nach einer Infektion, für deutlich unter 1%. Das war immer so aus meiner Sicht. Wenn man natürlich alles, was jemals nach einer Corona-Infektion passiert, irgendeine Befindlichkeitsstörung, irgendein medizinisches oder auch nicht medizinisches Syndrom darunter subsumiert, ja, dann ist natürlich alles sozusagen. Ne? Also das macht keinen Sinn. Und ich glaube, die verlässliche Zahl ist unter 1%, die plausible Zahl. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, und das ist ja auch nicht falsch, bei, weiß ich nicht, Milliarden von Infizierten sind es potenziell immer noch viele. Well taken und auch fair enough, wie man so schön sagt. Aber man muss sagen, 99% kriegen es nicht oder mehr. Und unsere Daten und auch andere zeigen, selbst wenn man es hatte, ist ein großer Teil nach einigen Wochen, nach 6 Monaten, vielleicht nach 12 Monaten auch wieder geheilt. Spontanverlauf oder mit unterstützender Therapie. Werden wir ja vielleicht noch drüber sprechen. Und dann gibt es natürlich eine Gruppe an Betroffenen, die ist sehr tragisch, die sind sehr schwer betroffen, die über Jahre jetzt mittlerweile im Bett liegen, praktisch, oder unfähig sind, ihr Leben selber zu führen, nicht mehr arbeiten können. Ich halte das aber für einen extrem geringen Prozentsatz. Nicht, dass diese Leute tragisch krank sind. Da wurde dann gesagt, naja, haha, das ist ja eigentlich ME/CFS.
Das ist Chronic Fatigue Syndrome.
Ja, genau. Ja. Myalgische Enzephalomyelitis, Chronic Fatigue Syndrome. Also Long Covid in seiner schwersten Ausprägung ist ja eigentlich ME/CFS. Auch das war ein Analogieschluss, der aus Berlin meines Wissens vor allem das erste Mal propagiert wurde anhand von Vergleichsstudien. Ich halte das bis heute für nicht bewiesen sozusagen. Auch da ist die Definition sehr schwammig. Aber unterm Strich würde ich sagen, ich glaube, es sind deutlich weniger Patientinnen und Patienten, als oftmals proklamiert wurde, wissenschaftlich, klinisch, auch politisch. Ich halte es für deutlich unter 1%. Es wird weniger seit Omikron, deutlich weniger. Und der medizinische Need, der ist da. Aber das als Volkskrankheit jetzt darzustellen, muss ich sagen, das ist auch, wird auch anderen Krankheiten, muss man fairerweise sagen, nicht gerecht. Eine Volkskrankheit ist der Herzinfarkt, ist der Tumor, ist der Schlaganfall, wird die Alzheimer-Demenz sein, aber nicht Long-Covid.
Ja. Ich spreche Sie gleich auf die Therapie an. Ja. Eine Sache, die mir in der Recherche aufgefallen ist, aber schon die ganze Zeit, ist, es gab auch Untersuchungen, jedenfalls erinnere ich mich daran, die geguckt hat, haben wir diese Symptome, die wir als Long-Covid definieren, in 2 Gruppen und dann geguckt haben, ist es wirklich die Infektion, die der Punkt ist, oder könnte es was anderes sein?
Ja.
Und ich erinnere mich auch an Erhebungen, die einfach deutlich gemacht haben, hey, wir hatten Maßnahmen, wir hatten Vereinsamung, wir hatten Angst, wir hatten wahnsinnig viele andere Lebensveränderungen und haben dann im Prinzip den Schluss geschlossen, es könnte auch sein, dass es nicht Long Covid ist, sondern Long Lockdown. Also gibt es Erhebungen, ich hatte sie jedenfalls gefunden, die zeigen, es ist auch sinnvoll zu achten, haben sich diese Symptome daraus entwickelt, dass unser Leben so disruptiv verändert wurde?
Ja. Aus meiner Sicht auf jeden Fall Faktoren, die da reinspielen. Natürlich wissen wir, dass es Nachwirkungen gibt, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Das wurde ja auch immer berichtet in dem schulischen, im psychiatrischen Bereich, depressive Störungen und so weiter. Aber vielleicht ein Beispiel, was mich auch am meisten davon überzeugt, dass es eben keine klassische organische Erkrankung ist. Es gibt mehrere Erhebungen mittlerweile, wo man Leute gefragt hat, also habt ihr eine Covid-Erkrankung gehabt oder glaubt ihr eine gehabt zu haben? Das war auch noch zu relativ frühen Phasen der Pandemie. Und habt ihr Long-Covid-Symptome? Also die Definition von Long-Covid, wie sie halt war, nach 3 Monaten oder von Post-Covid, haben wir noch so und so Symptome. Und dann haben die Leute gesagt, ja, ich hatte eine Infektion oder ich glaube eine gehabt zu haben und ich habe die Symptome, ich habe Post-Covid. Und dann hat man mal geguckt bei den Patientinnen und Patienten, wie war der serologische Status? Also auf Deutsch hatten die, sage ich mal, Antikörper gegen SARS-CoV-2. Und was rauskam, dass fast die Hälfte der Patientinnen und Patienten, die dachten, sie hatten Corona akut und die dachten, sie hatten Covid, gar keine Antikörper hatten. Mhm. Also, und damit hatten sie eine Long-Covid-Definition, eine Diagnose erfüllt, ohne vorher akut Covid gehabt zu haben. Ja. Dazu gibt es mindestens 2, 3 und noch mehr Studien. Es gehen auch deutsche Studien, die laufen dazu. Und das sagt mir, man müsste postulieren, es gibt Long-Covid ohne Covid.
Ohne Covid.
Und das ist nicht plausibel, auch mikrobiologisch nicht plausibel. Und das ist für mich einer der härtesten Belege dafür, dass es eben keine Organerkrankung ist. Dann hat man gesagt, ja gut, dann hatten die vielleicht eine übersehene Influenza und die hat dann Long-Influenza gemacht. Weil man natürlich sagt, ja, jetzt kann auch Influenza. Also gut, man kann ja immer irgendwas konstruieren. Ich halte es aber nicht für plausibel. Und da ist doch klar, dass andere Faktoren offensichtlich mit reingespielt haben. Vielleicht die genannten, ne? Also großes gesellschaftlicher Umbruch, lange vielleicht auch sozial, vielleicht nicht isoliert, aber deutlich eingeschränkt gewesen, Lockdown und so weiter.
Angst
und so. Ja, also ja, aus meiner Sicht ja. Aber diese Studien, wo man eben serologisch dann verifiziert hat, habt ihr überhaupt Corona gehabt und denkt jetzt Long-Covid zu haben, die sind für mich sehr stichhaltig.
Jetzt verfolge ich Ihre Posts auch auf dem Netzwerk X, aber auch anderen Orten. Und was ich da mitbekomme, ist teilweise also haarsträubend oder fast unfassbar. Weil sie werden in einer Weise angegangen, das erlebe ich auch selten und ich habe auch schon ein bisschen was erlebt. Also sie bekommen Drohungen, habe ich mitbekommen, Anfeindungen. Warum und wer greift sie da so an?
Ja, also zunächst mal vielleicht muss man sagen, wenn man sich exponiert und wenn man vielleicht auch selber pointiert manche Positionen vertritt, dann will ich mich nicht beklagen, wenn man auch mal was auf den Deckel kriegt. Also man sagt immer, wenn man sozusagen Koch werden will, dann darf es einem in der Küche nicht zu heiß sein. Ich habe da, Verständnis habe ich nicht dafür, aber sagen wir mal, ich habe da eine gewisse Resilienz, wo Dinge auch an mir abprallen. Das muss ich ganz klar sagen und vieles von dem ignoriere ich oder nehme ich auch nicht wahr. Aber in der Tat, natürlich jetzt gerade auf der Plattform X ist es jetzt, sagen wir mal, geht es besonders ruppig zu. Da gibt es ja andere, die so ein bisschen netter sind an Plattformen. Und dessen muss man sich bewusst sein. Ja, das Ganze kulminierte dann ja in der Sendung von Herrn Böhmermann in ZDF Royal, die quasi eine ganze Sendung über MECFS Long-Covid gemacht haben. Fast, nicht nur ich, aber fast mit mir als Hauptdarsteller und unter anderem gewisse Posts herausgepickt wurden aus dem Zusammenhang und so weiter. Und das hat natürlich eine Riesenwelle gemacht, die bundesweit dann Aufmerksamkeit erregt hat. Was ist der Grund? Der Grund ist, glaube ich, dass viele Betroffene, aber auch Vertreter der Betroffenen, das muss man sagen, also sehr viel Verständnis habe ich für Betroffene. Natürlich hat jede Gruppe von Erkrankten ein gutes Recht, sich in Selbsthilfegruppen und so weiter zu organisieren. Völlig klar, unbenommen. Es gibt aber innerhalb dieser Selbsthilfegruppen natürlich wieder solche, die besonders scharf auch auf andere Meinungen reagieren und andere, die moderater sind. Und dann gibt es eben Leute aus Wissenschaft und aus den Medizinberufen, die diese, wenn man jetzt mal bei dem Begriff der sozialen Medienbubble bleiben, natürlich auch unterstützen und beispielsweise sagen, ja, eindeutig psychiatrische Erkrankung, was man da in Essen erzählt, ist also alles falsch und wir würden die Leute psychologisieren und in die Psycho-Ecke stellen. Und klar, wenn man chronisch krank ist, wenn man seit Jahren sieht, es geht nichts voran in der Forschung, alle Versprechen dieser Leute im Übrigen werden gebrochen, dann ist man wütend, kann ich verstehen, man ist ja schwer betroffen. Und dann kommt einer und sagt, naja, also wir müssten die Leute psychotherapeutisch behandeln. Wir müssten sie häufig gegen eine Angststörung behandeln, auch mal medikamentös. Wir müssten häufig ihre Depression behandeln. Wir müssten die funktionelle Störung behandeln. Funktionelle Störungen sind Softwarestörungen. Das ist ein schöner Vergleich. Der Computer ist in Ordnung, die Organe, das Nervensystem ist in Ordnung. Aber die Integration von Reizen, die Software, die Wahrnehmung von außen sozusagen, wie integriert ist im Gehirn, die ist gestört. Die haben eine Softwarestörung und entwickeln dann solche Symptome. Ist heute in Studien bewiesen, längst vor Corona, aus ganz anderen Bereichen, total wirksam. Ne? Wenn wir eine gute Psychotherapie machen, wenn wir sie hätten, oft haben wir sie nicht, weil die Plätze fehlen, viel besser als eine Pille. Wenn man die Leute rehabilitiert, auch so ein Vorwurf, die Rehabilitation, die körperliche Aktivierung, würde die Leute in die Rollstühle bringen, weil man das überhaupt nicht machen darf. Ist falsch, muss man ganz klar sagen. Stimmt nicht und wir haben hervorragende Rehabilitationsergebnisse gesehen. Also, ich glaube, natürlich ist es so, wenn man sich exponiert, kriegt man Gegenwind. Es ist schon so, dass es, ich behandle ja viele Erkrankungen in der Klinik für Neurologie, solche Selbsthilfegruppen sind außergewöhnlich scharf oder in diesem Bereich, muss man sagen, kennt man jetzt nicht von der MS, vom Parkinson, von der Demenz, auch das sind schwere Erkrankungen, außergewöhnlich scharf, sehr politisch, sehr organisiert, das will ich Ihnen gar nicht vorwerfen, aber sehr organisiert, medial sehr präsent. Welche Erkrankung hat es schon mal im Koalitionsvertrag geschafft? Keine einzige.
Okay.
Wir waren im Koalitionsvertrag gestanden, unter der Ampel.
Interessant.
Ja, natürlich. Und in Österreich jetzt ist ja wieder eine Regierung neu gebildet worden, glaube ich, jetzt endlich. Und auch da, Österreich ist ein Vorreiterland für diese postviralen Erkrankungen, steht das auch wieder im Koalitionsvertrag drin. Zumindest weich, dass man die Versorgung verbessern will. Aber warum steht da nicht drin, ja, wir müssen den Brustkrebs sozusagen besser behandeln? Massenerkrankung bei Frauen, junge Frauen. 10-20% der Frauen in ihrem Leben werden Brustkrebs kriegen. Warum müssen wir nicht einen Alzheimer besser behandeln? Also jede Erkrankung hätte ein gutes Recht, vielleicht sogar manchmal ein besseres Recht, weil es noch mehr ist und noch schwieriger. Und das führt natürlich dann zu Gegenwind, der vielleicht auch manchmal emotionalen Hin und Her, gerade auf solchen Plattformen, wo man ja nie wirklich differenziert Dinge wie jetzt mal länger besprechen kann, sich aufschaukeln. Was natürlich nicht geht, eigentlich nicht geht und auch im Konkreten nicht geht, sind, wie Sie sagen, Bedrohungen, Beschimpfungen, Verleumdungen, Anzeigen oder Arbeitgeberverleumdungen. Das, klar, das passiert. Ist auch passiert. Was einem nachdenklich stimmt, ist, wenn Angehörige beziehungsweise Mitarbeiter mit reingezogen werden. Auch das ist passiert. Da fragt man sich selber, wieso tust du das? Ne? Mhm. Also wieso machst du das eigentlich? Ist es das alles wert sozusagen?
Ja.
Gerade auch, wenn es die eigene Familie betrifft, bis hin zu den eigenen Kindern und Telefonterror. Alles da gewesen. Am Ende des Tages glaube ich, ich habe da jetzt keine Mission oder so dahinter, aber der medizinische Sachverhalt, der ist eindeutig. Und ich glaube, übergeordnet, und das drückt sich auch in der Medizin aus, haben wir die letzten 10 Jahre in der Gesellschaft einiges falsch gemacht, dass man lauten Minderheiten aus Angst vor Gegenwind, auch mal vor harten Gegenwind und harten Auseinandersetzungen natürlich, die Sprachrohre überlassen, offen gelassen hat, ohne vernünftige Gegenrede. Und ich glaube, diese Auswüchse sehen wir jetzt heute, nicht nur in der Medizin, in ganz verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Man sagt immer sozusagen, ja, beachte nicht die Hater und don't feed the troll und so. Ich halte das mittlerweile für falsch. Ich glaube schon, dass man bei solchen Auseinandersetzungen argumentativ gegenhalten muss, denn sonst wird nur der Troll reden am Ende und nicht mehr die vernünftigen Stimmen. Und wir kriegen schwierige Zustände. Und das hat mich persönlich dann motiviert zu sagen, wir machen nichts falsch. Wir machen Wissenschaft. Jetzt will ich mich jetzt nicht größer machen, als man ist, aber man ist ein berufener Professor, man hat ein grundgesetzlich verbrieftes Recht zu forschen, man ist ein Klinikdirektor, man hat viele tausende Patientinnen und Patienten gesehen. Wir sind die Experten. Wir sind die Experten und das, glaube ich, müssen wir auch klar machen. Und da können wir nicht beidrehen, wenn es mal ein bisschen ruppig wird sozusagen. Mhm. Und aber es ist teilweise schon krass. Am meisten stört mich an den sozialen Medien und vor allem an X. Ich glaube, in dem Moment, wo man ein Anonymitätsverbot einführen würde, also du darfst da nur noch drauf mit Klarnamen, wäre der Spuk vorbei. Mhm. Ich glaube, das wäre zwingend notwendig. Wahrscheinlich wäre dann das Geschäftsmodell von X bedroht sozusagen. Aber ich glaube, das ist der Hauptgrund. Die Leute kommen aus der Anonymität, fast alle. Keiner agiert mit Klarnamen, die allerwenigsten. Und dann ist es natürlich einfach.
Ne? Aber Sie greifen gerne Leute mit Klarnamen an. Das habe ich jetzt auch schon generiert.
Natürlich, man steht ja da. Ich habe das auch, würde das nie machen. Also wenn, dann muss man zu der Sache stehen, die man da sagt. Und es, glaube ich, auch mit Namen vertreten. Alles andere ist schwierig. Aber ich kann auch viele verstehen, die sagen, nee, also das tue ich mir nicht an, weil es eben auch auf die Familie und Angehörige überschlagen kann. Und das ist unangenehm, muss man sagen.
Sie haben jetzt im Prinzip, glaube ich, schon die Therapieformen oder Ansätze aufgezählt, die bei Ihnen, die Sie vertreten oder für Wirksamkeit. Wollen Sie noch sagen, was sind Ihre Haupttherapieformen, die bei Ihnen gelungen sind oder gelingt?
Also, ich glaube, der Grundansatz muss eine professionelle Psychotherapie sein. Wir sind keine Psychotherapeuten, sprich, wir haben Kooperation mit unseren Psychosomatikern und Psychotherapeuten, die haben auch bestimmte spezialisierte Programme entwickelt, publiziert für Psychotherapie. Ich glaube, sehr viel kann symptomatisch helfen, weil die Symptome so breit sind. Übrigens auch die Organleute bestreiten natürlich nicht, dass eine schwere Erkrankung sekundär psychische Probleme machen kann. Mhm. Also das ist deren Konsens, Minimalkonsens, wo sie sagen, ja klar. Und dann ist es natürlich sinnvoll, auch mal Antidepressiva zu geben. Das tun wir natürlich, gegen die Angststörung zu behandeln. Auch da kann man Medikamente gegen die Schlafstörung, gegen neuropathische Schmerzen. Es gibt Medikamente und die setzen wir symptomatisch ein. Es gibt gute Rehas mittlerweile, die es eben auch verstanden haben, wie dieses biopsychosoziale Modell funktioniert, dass man Körper und Geist in Einklang bringen muss. Wir wurden sehr dafür kritisiert. Und ich finde es aber gut, wir haben mittlerweile am Universitätsklinikum Essen ein Lehrstuhlinstitut für Naturheilkunde. Wir sind Schulmediziner durch und durch, aber wir haben natürlich gelernt, warum ist der Zulauf so groß für Heilpraktiker, für Mediziner, wo man denkt, naja, das sind jetzt aber ein bisschen sozusagen komische Kadetten und so. Warum? Weil die Leute Zuwendung bieten, weil sie ihnen was über Ernährung erzählen können, über Lebensführung. Und ich finde, einen schönen Ausdruck ist die Mind-Body-Medizin. Das ist ein Thema, was wir als Schulmediziner häufig belächelt haben und gesagt haben, ja, hier, nee, musst eine Chemotherapie nehmen oder so beim Tumor. Musste natürlich auch, musst operiert werden, musste auch. Aber mit diesen zusätzlichen Verfahren können wir enorm viel erreichen. Drum arbeiten wir mit unserem Naturheilkundler zusammen. Gerade bei solchen Erkrankungen aus dem psychosomatischen Bereich enorm hilfreich. Ja. Komischerweise ist das häufig ein Patientenklientel, was ansonsten extrem medikamentenkritisch ist. Mhm. Und bei Long-Covid kommen die an und nehmen schwerste Blutverdünner, beziehungsweise folgen dem Rat von Ärzten, schwerste Blutverdünner, die natürlich Blutungsrisiko machen können. Früher kannten sie vielleicht Marcuma, heute ist es anderes. Die machen Blutwäsche, die setzen sich in Sauerstoffdruckkammern, die nehmen Neuroleptika, also Erkrankungen, um Psychosen und Schizophrenie zu behandeln. Mhm. Das muss man sich schon mal klar machen, über was wir da sprechen. Unkritisch. Ja, man könnte schon fast sagen, over the counter, ich weiß nicht, wer sie ihnen verschreibt. Aber ich halte das für ein Unding. Und da setzen wir auf andere Ansätze, auch mit gutem Erfolg. Nicht alle. Auch wir heilen nicht alle, natürlich nicht. Niemand kann jeden heilen. Man braucht eine gewisse Offenheit dafür. Auch auf der anderen Seite ist ein großes Problem, weil das Feld natürlich verbrannt ist. Da hat auch die Psychotherapie aus meiner Sicht und die Psychosomatik Fehler begangen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Psychosomatikern, sehr gut, aber ich habe immer gesagt, hier Leute, ihr habt euch immer beschwert, ihr werdet nicht so richtig ernst genommen. Ja, die Psychosomatiker kommen halt auch irgendwann noch, wenn man gar nichts mehr weiß. Jetzt ist eure Stunde und so weiter. Jetzt könnt ihr mal sichtbar werden. Aber auch da, nicht alle, ne? Professor Henningsen aus München ist sehr gut zum Beispiel, hat sich auch medial klar positioniert, aber viele sagen, oh nee, gerade dieses Klientel schwierig und dann haben wir den ganzen Ärger und dann sagt, das könnt ihr nicht, jetzt schlägt die Stunde. Ne? Da wurden aus meiner Sicht Fehler gemacht. Politisch ist der Fehler, dass wir zu wenig Psychotherapeuten haben. Die Psychotherapie wurde chronisch kaputt gespart, die Honorare wurden erniedrigt, nicht erhöht und wir haben einfach zu wenig Plätze. Wir haben schon immer zu wenig Plätze, weil die psychiatrischen Erkrankungen in den letzten Jahren explodiert sind, schon vor Corona. Depressionen, Angststörungen und so weiter. Und wir haben gar nicht die Versorgungsstrukturen, muss man fairerweise sagen. Drum bin ich ja auch verärgert, ich habe ja gar nichts gegen Forschungsförderung bei Long-Covid. Nur wenn ich sage, ich gebe so und so viele Millionen aus, um Blutwäsche zu testen und solche Geschichten, wo wir aber eigentlich eher Psychotherapeutenplätze bräuchten und Ansätze auch, um das akademisch zu erforschen. Denn natürlich muss auch die Psychotherapie belegen, dass sie wirkt bei diesen Erkrankungen. Tun wir aber nicht. Dann wird alles skotomisiert und das ist alles organisch und wir wollen die Leute in die Psycho-Ecke drängen. Also ich glaube, es gibt gute Ansätze, die sind immer multimodal. Es ist vergleichbar mit einer chronischen Schmerzstörung. Wir haben ein Zentrum für chronische Schmerzstörungen. Diese Leute werden zum Beispiel 3 Wochen bei uns multimodal behandelt. Physiotherapie, Education über die Erkrankung, Medikamente natürlich, spezielle Trainings, Alltagssituationen werden besprochen. Wie kann ich es dann auch mit nach Hause nehmen? Sowas braucht man. Aufwendig, kostet Zeit. Ist halt nicht eine Maschine, wo man mal schnelle Blutwäsche macht. Und ist nicht die finanziell attraktive Medizin. Aber es ist die richtige Medizin. Und ich glaube, das müssen wir klar machen als Ärzte und als Fachgesellschaft auch. Und wir können jetzt nicht, weil vielleicht manche sagen, das ist falsch und laut schreien, dann sagen, ja gut, dann machen wir es halt nicht. Das ist falsch. Haben wir in letzter Zeit so oft gemacht.
Ich würde gerne zum Schluss noch ein Thema ansprechen. Da geht es um die sozusagen die mRNA-Impfstoffe.
Ja.
Auch teilweise ein emotionales Thema.
Sehr.
Aber ich hatte hier auch schon mehrere Gäste, die darüber gesprochen haben, die auch von Impfschäden, die sie als Ärzte beobachtet haben, gesprochen haben. Ich will es auf jeden Fall mal angesprochen haben, weil erstens, wenn man nachliest bei der Long-Covid-Initiative, steht da selber, dass es schwierig ist, die beiden Dinge auseinanderzuhalten.
Mhm.
Also wird sozusagen vom Ministerium auch zugegeben oder gesagt. Herr Lauterbach wiederum behauptete, dass die Covid-Impfungen Long-Covid verhindern könnten.
Mhm.
Und da würde ich Sie jetzt fragen, können Sie diese Aussage bestätigen? Und welche Zusammenhänge haben Sie zwischen Impfstatus und Long-Covid entdeckt?
Ja, es gibt mittlerweile mehrere Studien, die geguckt haben, geimpft oder nicht geimpft, wie ist das Risiko, um Long-Covid zu entwickeln. Die Studien sind zum Teil widersprüchlich. Wenn man sie alle anguckt, die es jetzt gibt, und ich glaube, die allermeisten kenne ich, muss man sagen, ja, es sieht so aus nach der jetzigen Datenlage, niemand weiß genau warum, also das wird in diesen Studien nie adressiert, was ist eigentlich der Grund, aber dass die Impfung in gewisser Weise vor der Entwicklung von Long-Covid schützt. Wie gesagt, es gab auch Studien, die das nicht gezeigt haben, aber wenn man dann Meta-Analysen gemacht hat, sieht man das. Der Effekt ist kleiner, glaube ich, als man zu Anfang gedacht hatte. Und so mändelt sich das raus. Da kommen wir auch wieder zu dem Thema, reden wir jetzt von Alpha, Delta, reden wir von Omikron. Deutlicher Unterschied, das muss man sagen. Viele Studien kommen von den alten, ursprünglichen Virusstämmen. Also kann man jetzt gar nicht mehr so übertragen. Aber gut, unterm Strich ja. Die Frage, können wir das unterscheiden, ist es Long-Impfung oder Long-Covid? Zunächst mal vorne weggeschickt, das hatten wir auch schon häufiger diskutiert. Post-Vac, und zwar der Zustand des Post-Vacs, der so definiert ist, ähnliche Symptome wie Long-Covid. Kognitive Störungen, Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, teilweise Bettlägerigkeit, ist aus meiner Sicht das gleiche wie Long-Covid, eine psychosomatisch-funktionelle Störung. Keine organische Störung und damit auch keine Impfnebenwirkung, Impfschädigung. Es gab Impfschädigungen, die haben wir selber behandelt bei uns in der Neurologie. Die prominentesten waren die Hirnthrombosen, eindeutig klar, das war eine Nebenwirkung, eine Schädigung durch die Impfung. Wir haben Rückenmarksentzündungen gesehen, wir haben Gesichtsnervenlähmungen gesehen, wir haben Entzündungen der peripheren Nerven und der Nervenwurzeln gesehen mit Lähmungserscheinungen. Es gibt Impfschäden auch bei der Corona-Impfung, wie es Impfschäden auch bei allen anderen Impfungen gibt. Aber Post-Vac, so wie es in der Regel definiert wird, im Sinne eines sehr diffusen Krankheitsbildes mit vor allem neuropsychiatrischen Symptomen, halte ich nicht für eine Impfnebenwirkung, sondern die umgekehrte Seite der Medaille. Es ist quasi Long-Covid als Post-Vac.
Ich da kurz einhaken darf. Ja. Obwohl ja mittlerweile klar ist, dass die Spike-Protein-Produktion Wochen und Monate lang nach Impfung, angeregt durch die Impfung, andauert. Also das wäre ja schon eine mögliche Ursache für Immunreaktionen, wenn die Spike-Produktion die ganze Zeit läuft, oder?
Also das wäre eine mögliche Ursache, nur die Symptome, die diese Leute bieten, können sie in dieser Fülle nicht mit einer Immunreaktion erklären, weil sie praktisch jedes Organsystem betreffen. Und auch wir hatten auch Post-Vac-Leute bei uns unter diesem Label. Auch da ist es so, wenn du diese Patientinnen und Patienten auf den Kopf stellst mit Diagnostik, findest du nichts. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich habe eine Immunreaktion.
Mhm.
Schauen Sie, wenn Sie eine Multiple Sklerose haben, klassische Autoimmunerkrankung, da finden Sie im Gehirn, im MRT, im Rückenmark Entzündungsherde. Die sieht jedes Kind sozusagen, weil sie da sind. Da können Sie das Nervenwasser abnehmen und sehen die Autoimmunreaktion. Mhm. Das alles haben Sie bei Long-Covid nicht, haben Sie bei Post-Vac nicht. Wir finden diese Immunreaktion nicht und die Symptome lassen sich dadurch auch nicht erklären. Die Frage ist, Impfstatus, die ist natürlich ab einem gewissen Punkt kaum noch zu beantworten gewesen, weil irgendwann, vielleicht nicht alle, aber dann doch, keine Ahnung, 80, 90% der Leute geimpft waren und man kann das nicht mehr auseinander dividieren. Aber was man fairerweise schon sagen muss, es gab die ersten Long-Covid-Fälle, wie auch immer man sie dann eben da definiert hat, und zwar im Verlauf der 20er sozusagen, wo die Impfung noch nicht da war oder noch nicht verabreicht war. Also das ist schon ein Argument dafür, dass es eben Long-Covid ohne Impfung gibt, sozusagen. Mhm. Bin ich auch von überzeugt. Beides halte ich für nicht organische Erkrankungen. Nochmal, es gab Impfnebenwirkungen, das will ich auch sagen. Und diese Leute haben aus meiner Sicht auch jedes Recht der Entschädigung, weil es teilweise schwere Impfschädigungen waren. Also die Aussage natürlich von Herrn Lauterbach, es ist eine nebenwirkungsfreie Impfung, die war natürlich falsch. Das hat er aber, glaube ich, von Anfang an gewusst. Der ist ja intelligent genug und auch Arzt. Es gibt keine medizinische Intervention, kein Medikament, keine Impfung, die keine Nebenwirkungen macht. Mhm. Dann wären sie bei der Homöopathie. Die macht keine Nebenwirkungen, weil sie pharmakologisch nicht mehr wirken kann.
Mhm. Und wenn Sie jetzt gerade an Long-Covid forschen und daran arbeiten, an was sind Sie jetzt dran oder was soll in Zukunft geschehen oder wie ist so der Stand der Arbeit, die Sie gerade mit Long-Covid haben?
Also wir hatten ja die letzte Studie, die wir publiziert hatten, da ging es nochmal um die Frage der Biomarker. Es wurden ja sehr früh sensationelle Biomarker beschrieben. Also aus dem Blut, man kann bestimmte Entzündungsbotenstoffe angeblich messen und diese Kombination von bestimmten Entzündungsbotenstoffen unterscheidet dann eindeutig von Gesunden oder von Leuten, die was anderes als Post-Covid haben. Dann haben andere gesagt, ja super, wir finden erniedrigte Cortisol, also Cortisonwerte im Blut bei Post-Covid. Da habe ich mich auch unterhalten mit Endokrinologen, also Experten für Hormone, und habe gesagt, sagt mal, haben wir das wirklich übersehen? Also ein Hormonmangel, es gibt Erkrankungen, die gehen mit Cortisonmangel einher. Mhm. Die sind, aber, also, die erkennt man und so. Ja? Also das ist nichts, also da denkt man dran. Habe ich gesagt, haben wir das wirklich übersehen? Wir haben das nachgemacht, sozusagen diese Daten an unserem Kollektiv versucht zu validieren und konnten nichts finden. Kein Unterschied in irgendwelchen Entzündungsimmunsignaturen. Cortisolspiegel, was sie geguckt haben, alle normal. Ja, mhm. Völlig normal. Und ich glaube, da liegt ein großes Problem. Auch das ist nicht neu in Corona. Es gibt in der biomedizinischen Forschung ein riesiges Problem in der Replikation von Daten. Man sagt im Englischen, ist immer noch in vielen Journalen Thema Replication Crisis. Sprich, ein Labor publiziert was, häufig mit großem Tamtam. Und zwei Jahre später sagt das andere Labor, das finden wir jetzt irgendwie gar nicht. Ja. Und das ist ein Massenphänomen. Die pharmazeutische Industrie, da gibt es auch Daten und Studien zu, kann bis zu 80% der Befunde, die in der Akademie erhoben werden, sprich, ich sag mal an Universitäten, in der biomedizinischen Forschung in ihren eigenen Laboren nicht reproduzieren. Die sind natürlich nicht dumm. Bevor die Pharmaindustrie irgendwo einsteigt und sagt, oh, da hat jetzt der Forscher XY ein ganz, ganz Tolles gefunden, jetzt gucken wir selber nochmal nach. Die haben die Facilities alles selber, können nochmal nachkochen, können es nicht replizieren. Warum auch immer, ich will es jetzt gar nicht werten, aber es ist Fakt sozusagen. Warum das so ist, gute Frage. Oft sind diese, gerade die tierexperimentellen Studien, sind sehr schlecht gemacht, statistisch schon mal schlecht aufgezogen, nicht valide. Es gab auch immer wieder Betrugsfälle, muss man ganz klar sagen. Und das ist ein Problem. Mhm. Das ist überall ein Problem. Und aus meiner Sicht, weil wir selber eben auch Dinge nicht reproduzieren konnten und auch andere konnten es nicht reproduzieren, wird es auch ein Grund sein bei Long-Covid, warum sich einige der spektakulären Daten am Ende, glaube ich, nicht in irgendeine klinische Anwendung übersetzen lassen werden. Da haben wir ein Riesenthema. Und ich glaube, da müssen wir in Zukunft ein bisschen genauer gucken, weil eine spektakuläre Meldung eben noch nicht bedeutet, dass wir ein Medikament haben. Wir machen weiter Untersuchungen, Studien zusammen mit Psychotherapeuten, Psychosomatik, die Naturheilkunde hat eine Studie laufen zu ihren Verfahren. Ich halte die für zielführende. Ich bin nicht von Haus aus Long-Covid-Forscher. Wie gesagt, wir sind so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazugekommen, weil wir so viele Akutfälle hatten in Essen. Mhm. Und weil die Leute danach natürlich Probleme hatten, haben wir gesagt, wir können jetzt nicht allein lassen. Ich glaube, wir waren eine der Ersten, die so eine Ambulanz aufgemacht haben. Heute werden wir sehr dafür angefeindet, da haben wir das noch gar nicht so genannt. Wir haben eine Nachsorgeambulanz gemacht. Und das müssen wir tun, aber offen gesagt, irgendwann wird auch alles erzählt sein. Jetzt sind aus meiner Sicht die Organleute am Zug. Sie haben manchmal sehr vollmundig propagiert, man wird so und so viele Medikamente finden in den nächsten Jahren, man wird Medikamente überhaupt finden, man wird es heilen können. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber bitte, natürlich lasse ich mich auch vom Gegenteil überzeugen. Alles, was hilft, ist gut. Und das steht jetzt, also ich glaube, in den nächsten 5 Jahren muss was kommen, wenn nicht früher. Mhm. Weil, wenn man ehrlich ist, es läuft auch schon 5, 6 Jahre.
Mhm. Meine letzte offene Frage, gibt es noch was zu Long-Covid, was der Zuschauer, die Zuschauerin wissen sollte, was wir noch nicht angesprochen haben?
Also meistens hatte ich solche Interviews oder Artikel mit einem positiven Ausblick geschlossen, weil es immer gut ist. Man muss sich klar machen, ich glaube, es ist sicher die allermeisten Leute, die Corona krank werden, auch heute sowieso mit den milderen Virusstämmen, die werden kein Long-Covid entwickeln. Mhm. Die werden es gar nicht entwickeln, null. Also über die reden wir gar nicht. Und es sind aus meiner Sicht 99% der Leute, die dies entwickeln, von denen werden wie die allermeisten nach ein paar Wochen, vielleicht auch manchmal nach ein paar Monaten wieder gesund. Und diese Message haben wir nie oder haben die Medien nie aufgegriffen. Es waren immer natürlich, wie es so ist in den Medien, immer die negativen Fälle, die jahrelang vor sich hin vegetiert sind. Arme Patienten betroffen, überhaupt keine Frage. Nur wir müssen die Geschichte vielleicht auch mal andersrum erzählen. Denn, ganz kurz noch, wir haben Daten veröffentlicht, die Erwartungshaltung beeinflusst, also die mediale Aufmerksamkeit und die Erwartungshaltung beeinflusst Symptome. Als diese Sinusvenenthrombosen kamen, durch die Impfung verursacht natürlich, ist die Vorstellung von Patientinnen und Patienten mit Kopfschmerzen, das war das Leitsymptom und ging auch durch die Medien, Leitsymptom, durch Impfung bedingte Hirnthrombose ist Kopfschmerz, in unserer Notaufnahme um 40% nach oben gegangen. Von den Leuten, die selber kamen und sagen, ey Mist, ich habe Kopfschmerz, wurde gerade geimpft, ich hatte eine Sinusvenenthrombose, hat kein einziger eine gehabt. Ich will damit nur sagen, mediale Aufmerksamkeit, und die ist nie so groß gewesen wie für Covid, weltweit, sowas gab es noch nie, beeinflusst natürlich die Erwartungshaltung von Menschen.
Ja.
Und dadurch auch die Generierung von Symptomen. Nicht bewusst, nicht eingebildet, aber es gibt eben Menschen, die sind empfänglicher, die sind ängstlicher. Andere, die kommen erst zum Arzt, wenn sie einen Kopf unterm Arm tragen. Und das ist natürlich so. Und wenn wir ein positives Narrativ mal anfangen würden zu erzählen, was wir nie gemacht haben, auch aus politischen Gründen aus meiner Sicht, gerade aus dem Bundesgesundheitsministerium, weil man eigene Interessen und Karrieren verfolgt hat, dann hätten wir heute ein ganz anderes Bild.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne.